Vielen Dank euch für die Musik. Das ist toll, wie der das macht. Die Band wächst. Hast du heute zum ersten Mal gespielt, Reza? Reza am Klavier. Toll, hast du gut gemacht. Also zum ersten Mal hier im Gottesdienst. Ich glaube, sonst hat er schon gespielt. Sonst wäre es ein großes Wunder. Ich bete noch einmal. Jesus, ich danke dir dafür, dass du ja so anbetungswürdig bist, wie wir das eben da in dem Lied gesungen haben. Das übersteigt manchmal meine Grenzen dessen, was ich mir so vorstellen kann. Und doch stimmt das ja genau, auf jedes Wort davon. Und ich möchte dich bitten, dass du als dieser große und barmherzige und gütige und liebende Gott heute uns begegnest hier. Wir laden dich nochmal ein, obwohl du schon hier bist, das hast du ja versprochen, aber ein mit offenem Herzen. Und ich möchte dich bitten, dass wir das auch können, dass wir vielleicht auch das loslassen, was uns so beschäftigt, umgibt, uns ausrichten auf dich, unseren Blick richten auf dich. Amen. Ja, heute also eine neue Predigtserie, die einen komischen Titel hat, Gottes Mitbewohner. Und zu dieser Predigtserie gibt es auch auf jeden Fall auch einen Praxisteil, sozusagen Predigt to go für die Woche. Natürlich ist bei uns ja alles freiwillig, wir sind ja eine Freiwilligkeitskirche. Dazu später mehr, das kommt dann noch. Die Sache mit Gott ist ja auf jeden Fall immer auch eine Beziehungssache. Eine Sache, die nicht so starr ist wie so ein Haus, sondern etwas Dynamisches, etwas, was in Bewegung ist. Und so erleben wir auch alle Beziehungen. Wir erleben das auch im Negativen, dass Beziehungen so auseinandergehen können. Aber wenn sie gute Beziehungen sind, selbst dann sind sie in Bewegung. Und dann manchmal ist das so ein bisschen mehr gegeneinander, mal wieder miteinander. Aber sie sind nicht starr, sondern es sind dynamische Beziehungen, die auch Veränderungen mit sich bringen. Das gilt aber nicht für Gottes Sicht auf Beziehung. Also sein Ja zu uns, zu Menschen, die sagen, jawohl, ich möchte mit dir leben. Oder auch seine Liebe zu uns, die ist nicht dynamisch. Die ist starr. Die bleibt bestehen. Da können wir machen, was wir wollen. Er wird uns lieben. Da können wir sagen, will ich nicht. Ja, ist aber trotzdem so. Also das werden wir sozusagen gar nicht los. Das steht felsenfest. Wir sind für Gott überhaupt keine Fremden oder Gäste. Wir sind niemand, zu dem es keine Beziehung gibt, sondern Gott beschreibt das so, dass wir Menschen sind mit einem anderen Status. Keine Gäste und Fremdlinge, sondern, und das habe ich hier mal extra mit aufgeschrieben, ihr seid jetzt also nicht mehr länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Und weil es in dieser Serie immer wieder genau darum gehen wird, dass wir eine Beziehung zu Gott haben, dachte ich, passt das eigentlich ganz gut. So als Titel, Gottes Mitbewohner. Ihr gehört zu Gottes Haus. So, daher kam das. Das nur so als Erklärung. Wer von euch hat schon alles mal in einer WG gewohnt oder wohnt sogar noch in einer WG? Ah, doch, so viele. Das wollte ich immer mal sagen, aber nee, also, okay. Ich habe das auch gemacht. Ich habe 3 Jahre in einer WG gewohnt mit 2 ganz wunderbaren Menschen, 2 Männer. Christoph und Christian heißen die. Und das war eine besondere Wohnung im Souterrain. Es gab ein Zimmer ohne Licht, also ohne echtes Licht, so nur künstlich. Und ich habe halt mit einem anderen in dem anderen beiden Zimmer gewohnt. Wir hatten dann Licht unter dem Balkon der ersten Etage, war mein Fenster. Also Licht war auch immer nicht direkt so, aber es war schon, man hat gemerkt, wann Tag ist. Und Nacht, man musste, um in unsere provisorische Küche zu kommen, durch das Badezimmer gehen. Das war nicht immer schön, wenn man kochen wollte. Trotzdem, und bei einer WG ist das ja auch, man lernt Menschen ja ganz anders nochmal kennen. Ne? Der Christian, der ist Radrennfahrer gewesen, Und bis dahin wusste ich nicht so viel über Radrennfahrer. Und irgendwann bin ich dann, wollte in die Küche gehen und reißt die Tür auf und dann sitzt er in der, und wir hatten nur eine Dusche mit in dieser kleinen Wanne und rasiert sich die Beine. Und meine ich, oh Christian, das ist jetzt schwierig für mich in meinem Kopf. Das machen Radrennfahrer wegen der Verletzung und so. Und Christoph, ein Sachse, so aus dem Dreiländereck, Deutschland, Tschechien, Polen, da gab es ehrlich Sprachverständigungen. Wir haben ihn nicht verstanden. Kommst du mit, Christoph? Nu? Ja, was heißt nu? Wir wussten das nicht. Also irgendwann haben wir es verstanden, aber egal wie spannend das manchmal war, um das positiv auszudrücken, das war allen klar, die wir da, das sind jetzt die aus der WG. Die haben immer, haben wir Keller-WG gesagt, das stimmte natürlich nicht, weil wir waren ja im Souterrain. Nur Christoph war im Keller. Also, aber allen war klar, ey, das sind die drei. Wir waren eine Gruppe, wir waren eine Familien-WG, wir waren ein Haus. Das Haus dieser WG. Also wir gehörten dazu. Also man konnte nicht sagen, ja, da wohnen Christoph und Christian. Ohne mich zu nennen, wäre das, da hätte was gefehlt. Das wäre einfach unrichtig, also falsch gewesen. Heute lautet der erste Teil dieser Serie, heißt Haus Gottes. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn man eine Umfrage machen würde, was wir ja sehr gut können, auch in unserer Gemeinde, wenn man das machen würde, dann würde, wenn man fragen würde, was ist ein Gotteshaus? Kirche, genau. Das habe ich auch so aufgeschrieben. Wahrscheinlich nicht an ein, also man würde an eine Kirche denken, wahrscheinlich noch nicht mal an eine Kirche, wie wir es sind. Das haben die, hätten die meisten Leute dann nicht im Kopf, sondern sie hätten diese Gebäude mit diesem spitzen Turm im Kopf. Dabei, also beim Haus Gottes geht es dann um ein Gebäude zu erkennen an diesem spitzen Turm und oben die Symbol, einem Kreuz obendrauf und dann würde man sagen, ja, das ist ein Gotteshaus. Und das hat sich in den Jahren ja auch immer mal wieder geändert. Die Kirchen sahen ja nicht immer so aus und die Kirchen in Norddeutschland sehen auch anders aus als Kirchen in Süddeutschland. Aber so grob, man kann das schon erkennen. Da gibt es ja Erkennungszeichen. Es ist so ein unverwechselbares Design. Aber auch das stimmt nicht so ganz genau. Aber was macht denn ein Gotteshaus zu einem Gotteshaus? Der Turm mit dem Kreuz? Vielleicht steckt da mehr dahinter. Mein erster Punkt heißt der Tempel. Weil ich habe erst überlegt, ob ich was Griffigeres nehme, zum Beispiel niemals ohne Baugenehmigung bauen oder so ähnlich. Aber also der Tempel. Das Wort Haus wird in der Bibel unterschiedlich gebraucht. Das Wort Haus wird zum Beispiel benutzt, um eine Familie oder eine Dynastie oder ein Volk zu beschreiben. Da sagt man ja zum Beispiel das Haus von David. Das meint man nicht das Haus von ihm, also das Haus, das Gebäude, sondern man meint seine Familie. Und dann, oder das Haus Israel. Gibt ja gar kein Haus Israel, sondern das ist dann das Volk Israel. Und da geht es vor allem darum, klarzumachen, die gehören dazu. Wenn ich sage vom Haus so und so, dann meint man, die gehören alle dazu. Ob das durch bei einer Familie durch Geburt ist oder durch Heirat, kann man ja auch zu einer Familie kommen. Oder bei einem Volk, dass jemand dadurch, dass er hier geboren wird, wird man Deutscher. So. Oder dadurch, dass man einwandert und sich integriert oder anschließt. Und dann irgendwann die Staatsbürgerschaft erhält. Dadurch kann man Teil, Zugehörigkeit bekommen. Oder bei einer Gemeinde, da ist das übrigens ganz ähnlich, wenn man geboren wird, also im Glauben geboren wird, aber die Bibel nennt das ja auch Geburt, also Wiedergeburt, man wird wiedergeboren, diesmal als Christ, sagt, jawohl, ich will mit Christus leben, dann gehört man auch zu diesem Haus Gemeinde zum Beispiel. Oder durch eine Mitgliedschaft kann man dazugehören. Man sagt, egal wo, ich gehe die verbindlichste Form ein, um zu diesem Segensbereich, zu diesem Haus zu gehören. Das gilt für alles. Also ich gehöre zum Haus der FEG Kiel, dann würde man sagen, jawohl, ich glaube an Christus und ich bin Mitglied geworden. Man kann das Wort aber auch anders, oder es wird in der Bibel auch anders gebraucht, zum Beispiel für ein Gebäude. das ist ganz schnell, klein, groß, mittel, egal, ein Haus. Aber es wird manchmal noch benutzt, das ähnelt dem ersten ein bisschen, aber nicht ganz, dass man sagt, zum Beispiel in der Apostelgeschichte 16 steht, dass er und sein Haus ließen sich taufen. Naja, das Haus wurde wahrscheinlich nicht getauft, sondern gemeint ist seine Familie und diesmal wahrscheinlich sogar auch noch die Bediensteten, wenn es denn welche gab. Also der Begriff Haus, der kann sehr unterschiedlich gebraucht werden und wird in der Bibel auch unterschiedlich gebraucht. Und deshalb muss man immer genau gucken, welche Form ist denn jetzt gemeint. Der Erste, der auf diese glorreiche Idee kam, Gott ein Haus zu bauen, das war David. König David, sehr berühmt im Alten Testament, den kennen wahrscheinlich ganz viele von uns. Und er hat das dann Gott auch gesagt, Mensch, ich baue dir ein Haus, Gott. Aber nicht so ein normales, sondern so ein Superhaus. Und hatte schon Ideen und da hat er richtig Lust drauf gehabt. Und dann antwortet Gott ihm durch einen Propheten und er sagt ihm, so spricht der Herr, du willst mir ein Haus bauen, David? Man könnte da, glaube ich, ohne den Bibeltext zu sehr zu verfremden, sagen, hast du sie noch alle? Müsst ihr euch mal durchlesen, 2. Samuel 7, das klingt wirklich so. Und dann sagt ein paar Verse später Gott durch den Propheten Nathan, und nun kündige ich, der Herr, dir an, dass ich dir ein Haus bauen werde, nicht du mir. Andersrum wird ein Schuh draus, könnte man sagen. Und da merkt man selbst, Gott gebraucht dieses Wort unterschiedlich. David meinte ein Gebäude und das, was Gott meint, ist seine Familie. Ich werde dir eine Familie bauen, da werden die Menschen in Ewigkeit von reden. Er wollte nicht, dass David das Haus baut, weil er hatte zu viel Blut an seinen Händen. Der war ein Krieger und dann hat er auch Schuld an seinen Händen gehabt, die war auch nicht so gut. Und dann hat er gesagt, nee, aber das Haus, das ich dir bauen werde, das wird ein Haus sein, das ewig bestehen wird. Deine Familie wird niemals ausgerottet werden, David. Die wird immer wichtig sein und sie wird für immer regieren. Das ist meine Zusage, oder? Stimmt, ist tatsächlich auch in Erfüllung gegangen, also die Erfüllung läuft schon. Jesus, wir kennen das aus der Weihnachtsgeschichte, ne? Aus dem Spross Davids. Er gehört zur Dynastie, zur Familie, zum Haus Davids gehört Jesus. Und Jesus ist derjenige, der regiert in Ewigkeit, so hat Gott also Wort gehalten. Und trotzdem lässt sich Gott auf diesen Wunsch ein, dass David oder dann der Sohn von David, Salomo, ihm ein Haus bauen, also so ein Gebäude bauen darf. Das hat er ihm dann versprochen. Dein Sohn, dem ich nach deinem Tod die Herrschaft übertragen werde, soll meinem Namen ein Haus bauen. Und hier meinte er tatsächlich ein Gebäude. Und spannend ist da, als ich das, habe ich den Vers nicht auch dabei? Den nächsten? Nein, wieder zurück. Gut, habe ich nicht. Als erstes ist mir da aufgefallen, da steht gar nicht, dass er ein Haus für Gott bauen wird, sondern ein Haus für den Namen des Herrn. Er will ihm das Haus ist also nur ein Haus für den Namen von Gott. Da musste ich viele Bücher zu lesen, also nur nachschlagen, was das denn bedeutet, dem Namen ein Haus bauen. Wie soll das denn gehen? Und gemeint ist, man hat das damals, diese Redewendung so gebraucht, dass man sagte, deinem Namen nach, dass das, was ich jetzt hier machen möchte, dieses Haus, das soll deinen Charakter widerspiegeln, das soll dein Wesen widerspiegeln, das soll also für Menschen, die dort hineinkommen, eindeutig hinweisen, das hier, das ist ein Ort, an dem man Gott erkennen und begegnen kann. Mehr nicht. Also ist schon viel, aber mehr nicht. Und der Salomo, der hat sich das was kosten lassen. Ich habe Freude daran gehabt, mir das mal auszurechnen. Allein für das Holz, und es gab noch Gold und Purpur, all so ein Zeug. Also das Holz, würde ich nochmal sagen, ist das Schlichteste an diesem ganzen Gebäude gewesen. Allein das Holz, das er bekommen hat, hat er bezahlt mit einer jährlichen Lieferung von 3000 Tonnen Weizen, entspricht aktuell einen Wert von ungefähr 450.000 Euro auf dem Weltmarkt. Ich habe nachgeguckt. Jährlich. Und jetzt kommt's: 4.000 Hektoliter Olivenöl. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht genau, was Hektoliter jetzt ist. 400.000 Liter Olivenöl. Wenn man die bei Aldi kaufen würde, müsste man dafür fast 1,4 Millionen Euro bezahlen. Jährlich. Nein, brauchen wir uns nicht vorstellen, wie wir da, aber eins wird deutlich, oder? Wie viel es Salome bedeutet hat, dass dieses Haus wirklich den Namen des Herrn gerecht wird. Da kam wirklich nur das Beste vom Besten rein. Das geht über kapitelweise, geht das. Das kann ich euch nicht alles jetzt sagen. Was da alles verbaut wurde, das Beste vom Besten war gerade gut genug. Der Salomo, gut, der war sehr reich, aber es hat ihn auch wirklich etwas gekostet. Er hat gesagt, also für meinen Gott, da kann es gar nicht groß und gut genug sein. Zehntausende von Arbeiter haben 7,5 Jahre darin gearbeitet, bis es fertig war. Und dann kommt eine ganz tolle Stelle in der Bibel, als Salomo bei dem Einweihungsfest, der Bau ist fertig, die geladenen Gäste sind alle da, das Volk. Und dann macht Salomo, was man so als Bauherr macht, er betet. So, das lese ich euch mal vor. Ist festgehalten, wunderbarerweise. 1. Könige 8. Gott Israels, lass doch in Erfüllung gehen, was du meinem Vater David, deinem Diener, versprochen hast. Jetzt hört mal gut zu. Aber bist du nicht viel zu erhaben, um bei uns Menschen zu wohnen? Ist auch selbst der ganze weite Himmel zu klein für dich? Wie viel mehr dann dieses Haus, das ich gebaut habe? Herr, mein Gott, achte bitte dennoch auf mein demütiges Gebet. Höre auf meine Bitte, die ich heute vor dich bringe. Richte deinen Blick bitte Tag und Nacht auf dieses Haus, von dem du gesagt hast, hier soll mein Name wohnen. Höre mich, wenn ich von hier aus zu dir rufe. Höre auch, wenn mein Volk von hier aus zu dir ruft. Wenn wir an dieser Stätte zu dir rufen, dann höre uns in deiner himmlischen Wohnung. Erhöre uns und vergib uns unsere Schuld. Amen. Hat Salomo gebetet. Für alle, die mal demnächst planen zu bauen, also ja, bestimmt ein spektakulärer Einstieg. Gott passt nicht in Mauern. Gott passt auch nicht in Buchdeckel. Da kann man Gott nicht hineindrücken. Aber er macht sich klein, um einen Weg zu finden, wie er den Menschen in irgendeiner Weise begegnen kann, wie er zu ihnen reden kann, wie die Menschen eine Ahnung bekommen davon, wie Gott ist. Darum geht es bei Häusern Gottes. Und wann ist ein Haus Gottes? Wenn Gott einzieht, wenn der Name Gottes einzieht, wenn er permanent dort gegenwärtig ist, wenn er da ist, ununterbrochen, ständig. Gibt es doch so für Botschaften, wie heißt das noch? Ständige Vertretung in Botswana. Deutsche oder sonst wo. Das ist da ständig. Man ist, und Gott meint das ständig noch ständiger. Gott hat irgendwann mal versprochen, dass er immer dort sein wird, wo die Bundeslade ist. Also diese Kiste, wo die 10 Gebote drin lagen, die Steintafeln. Und die haben die Israeliten auf ihrer Wüstenwanderung immer in ein Zelt getan. Großes Zelt, die Stiftshütte, aber in ein Zelt. Und deshalb wollte David auch sagen, also ich wohne hier in einem super Palast und dann kannst du da nicht im Zelt wohnen, hat Gott gesagt, nee, lass mal. Und dann wohnt er in dem Tempel und jedes Mal, wenn da die Bundeslade war, dann war die Gegenwart Gottes ständig da. Immer. Das hat er versprochen. Seine Heiligkeit war so groß, dass man nicht mal hingehen durfte und die mal so nebenbei berühren durfte, die Bundeslade. Weil Gottes Gegenwart so sehr darauf lag, dass es zu heilig war. musste man tot umfallen. So heilig war das, kann man sich kaum vorstellen. Mein zweiter Punkt, der ist ganz kurz, verspreche ich euch, der heißt, das Haus Gottes ist leer oder ich bin nicht mehr zu Hause. Meine super WG war echt, war so toll manchmal. Und dann haben wir in den Semesterferien habe ich einmal einen Hilfstransport begleitet nach Litauen. Spätestens da habe ich erkannt, niemals werde ich LKW-Fahrer werden. Man kommt ja nicht vorwärts, 80, wenn es gut läuft. Und dann sind wir zurückgekommen und gefühlt 8 Jahre unterwegs, ich glaube, wir waren 3 Tage immer nur mit diesem LKW gefahren. Und wir sind morgens um 5 angekommen und die ganze Nacht durchgefahren. Haben wir uns ab, so um 7,5 Tonnen, dann darf ich dann auffahren. Und dann sind wir da angekommen und ich war so K.O. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dann denkt man, oh, jetzt komme ich nach Hause. Mein Zuhause. Da gehöre ich hin, da bin ich zugehörig. Meine WG. Mit der Küche da hinten dran und alles, super. Mit Männern, die komische Sachen in der Dusche machen und alles meine. Das ist meine WG. Ich komme da rein und mein Zimmer, mein Bett. Wir haben komische Übernachtungsmöglichkeiten in Litauen gehabt. Und dann komme ich da rein, ganz leise durch die Tür, damit die anderen um 5 Uhr morgens, ich hätte sie gerne geweckt, aber später dachte ich, und dann mache ich die Tür zu meinem Zimmer auf, mein Zimmer, meins, dafür habe ich Miete bezahlt, mache sie auf und es sieht aus, als wenn eine Bombe eingeschlagen hat. In meinem Bett, in meiner Bettwäsche schläft ein anderer Mann. Ich bin rausgetaumelt, zurück auf den Boden gesetzt und habe geweint, weil ich so K.O. war. Das ist ein Erlebnis, das habe ich noch so vor Augen, weil ich das so schrecklich, so, ich habe kein Zuhause mehr. So habe ich mich gefühlt, als wenn ich nicht mehr zugehörig bin. Und dann, ich kannte den noch nicht, ich mochte den noch nicht mal. Also es war, ich hätte ihn am liebsten rausgeschmissen. Aber nicht um 5 Uhr morgens. Das war schrecklich. Dieses Gefühl, nicht mehr dazu zu gehören, nicht mehr da rein zu gehören, das kennen manche auch aus nicht ganz so lustigen Situationen, glaube ich, in ihrer Familie. Vielleicht haben wir das sogar schon mal gespürt oder gedacht, dass wir eigentlich bei Gott nicht willkommen sind. Vielleicht in der Gemeinde. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als dieses Gefühl, ich bin bei Gott nicht willkommen, wie wir es im Kinderlied gesungen haben, mit tollen Bewegungen. Willkommen. Vielleicht haben wir das schon mal gespürt. Dann war es aber vielleicht gar nicht Gott, sondern waren das die anderen, die da auch noch wohnen. Der Tempel Gottes, der damals war, da sind andere eingezogen. Da ist was passiert. Irgendwie stand der leer. Also so inhaltslos da, wurde mal zerstört, entweiht, neu aufgebaut. Also die Geschichte des Tempels in Israel, der stand mal da, wo jetzt diese Moschee steht, mit dem goldenen Dach. Der Tempel Gottes war irgendwann nur noch eine Hülle. Als ich das so aufgeschrieben habe, dachte ich, oh, war ja, manchmal habe ich so den Eindruck, dass Gott für mich auch, vielleicht ich für Gott manchmal auch nur so eine Hülle bin. Kein Ort der Gegenwart Gottes, der Nähe Gottes. Menschen haben ihre eigenen Gesetze aufgestellt, ihre eigenen Dinge, ihre eigenen Altäre aufgebaut. Dinge, denen sie Zeit und Geld opfern, die wichtiger waren, damals, nicht heute natürlich. Und Jesus bringt das dann irgendwann auf den Punkt, als die Pharisäer immer wieder da irgendwie anmachen, und sagen, boah, du gehst hier am Sabbat durch die Felder und isst die Körner einfach auf mit deinen Jüngern. Es geht doch nicht Sabbat heiligen. Weißt du das nicht, dass das im Alten Testament steht? Und David sagt ihnen, also ihr checkt gar nichts. Also wirklich fast so. Ich sage, warte. Naja, so ähnlich auf jeden Fall. Ich sage euch hier, das hier mit den Menschen, das ist mehr als der Tempel, sagt er. Und schließlich kündigt Jesus sogar das Ende des Tempels an. Dieser Tempel, der wird in Schutt und Asche liegen und nicht mehr aufgebaut. Für die Menschen war das unvorstellbar. Unvorstellbar und schlimm. Unvorstellbar schlimm sogar. Und Gott scheint das nicht so sehr zu tangieren. Ja, dann ist er weg. Es sind immer die Menschen, die ihn interessieren und nicht die Hülle, die der Tempel geworden war. Mein dritter und letzter Punkt. Ein neuer Tempel im verrückten Design. All das, was den ersten Tempel ausgemacht hat, die Gegenwart Gottes, die permanente Gegenwart Gottes, die Gemeinschaft mit Gott, die Würde, die Heiligkeit, dies Allerheiligste, dies ganz Große, all das war richtig und war gut. Und die ersten Christen, die es gab, als Jesus dann in den Himmel aufgestiegen war, die haben erstmal weitergemacht wie bisher. Die sind sonntags in den Tempel gegangen, die haben also regelmäßig den Gottesdienst besucht, hat Jesus auch gemacht, überall wo er war. Und trotzdem hatte sich da irgendwas geändert. Und sie merken, wie langsam diese Gesetzlichkeiten, diese äußeren Bünde, die Beschneidung, die ganz starren Regeln, die irgendwie immer nur den Menschen einschränken, wie das so an Kraft verliert, weil etwas anderes an Kraft gewinnt in ihnen. Der Prophet Jeremia schreibt das schon lange, lange bevor Jesus überhaupt lebt auf der Erde, schreibt er, dass der neue Bund, das, was also nach Jesus kommt, der wird nicht mehr in irgendwelchen Formen, Opferschalen und Tierschlachtungen und sowas alles sein, sondern das wird ein Bund sein, der ist in eure Herzen geschrieben. Der ist ganz permanent in euch, in eurem Allerheiligsten. Da wird das hineingeschrieben. Und es erfüllt sich durch Jesus und den Heiligen Geist. Gott wohnt in den Menschen. Er macht uns Menschen, die zu ihm gehören, die gesagt haben, jawohl, du sollst mein Herr sein und ich will dein Mensch sein, dein Kind. Die macht er zu einem Tempel. Er sagt, ja, ich möchte mit dir leben. Ja, ich bitte dich um die Vergebung meiner Schuld. Ja, ja, Jesus, du bist der Herr, du bist der Sohn Gottes. Und dann kommt Gott zu uns und wohnt in uns. Sein Wesen, sein Charakter in uns, all das, was ihn ausmacht, das ist in uns, unvorstellbar. Der Weg dorthin ist Jesus Christus oder der Glaube an ihn. Mein Leben, man könnte es auch kurz machen, Jesus, ich möchte, dass mein Leben dein Haus ist. Ich fasse nochmal zusammen. Das erste Haus oder die ersten, die Stiftshütte und der Tempel. Da hat Gott gesagt, jawohl, da werde ich da sein. Meine Gegenwart verspreche ich euch. Ihr könnt da hinkommen, da bin ich da. Für alle, die dazugehören, das war damals das Volk Israel. Und das geht dann weiter auf die Gemeinde. Paulus sagt, wisst ihr nicht, für die Gemeinde ist für uns. Wisst ihr nicht, schon mal ein guter Anfang, wisst ihr nicht, dass ihr als Gemeinde der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes zugrunde richtet, wird dafür von Gott zugrunde gerichtet. Denn der Tempel Gottes ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Mehr geht nicht, oder? Mehr geht nicht. Also Vorsicht im Umgang mit dem Tempel Gottes. So wichtig scheint es Gott zu sein, dass er das so sagt. Der Tempel, unsere Gemeinde wird dadurch Haus Gottes zum Tempel. Fällt mir fast schwer bei unserem Gebäude. Also wir werden zum Tempel Gottes durch seine Präsenz. Dadurch, dass er hier ist, das hat er versprochen. Nicht so sehr das Gebäude, sondern die Gemeinschaft. Unser Verhalten soll sein Wesen, sein Charakter widerspiegeln. Unsere Liebe zueinander soll das sichtbarste Kennzeichen für die Menschen sein, die um uns herum sind, weil wir sein Tempel sind. Das Haus ist stark. Keine anderen Mächte haben eine Chance, diesen Tempel der Gemeinde irgendwie daran zu rütteln. Ein absoluter Segensort, ein Haus, ein Zuhause und auch die Gemeinde in Kiel kann das für sich in Anspruch nehmen. Ist das nicht cool? Das meint nicht nur diese großen, schönen Gemeinden und Kirchen, sondern das meint uns. Ein aufregender Gedanke. Vielleicht hilft uns auch diese Vorstellung von diesem salomonischen Tempel, das bringt das ein bisschen mehr zum Ausdruck, was da so abgeht. 400.000 Liter Olivenöl, ne? Gold. Kann nicht schön genug sein. Aber was ist mit der nächsten kleineren Gruppe? Was unsere Gemeinde besteht aus ganz vielen Familien. Können die auch zum Tempel Gottes werden? Ja, natürlich. Wenn wir sagen, Gott, komm du in unser Haus. Komm du in unsere Familie. Wir wollen gerne, dass du hier gegenwärtig bist. Dann kann auch eine Familie zum Tempel Gottes werden, zum Haus Gottes. Ein Ort der Heilung, der Versöhnung, des Reden Gottes, der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und die kleinste Einheit, jetzt ist noch eine Folie da. Ich und du. Wir, ganz persönlich, lassen wir die anderen mal weg. Wir ganz alleine, wir können Tempel Gottes werden. Wenn du Jesus in dein Leben einlädst, wenn du sagst, okay, ich möchte diese Gottesferne zwischen mir und Gott, das möchte ich gerne mal hinter mir lassen. Ich möchte gerne Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben. Dann können wir ihn darum bitten. Und dann wird er es tun. Ich möchte gerne, dass du mein Herr bist und mir vergibst. Wie Salomo das gebetet hat. Ist das nicht auffallend vorhin gewesen? Herr, du passt nicht in mein Haus. Vergib mir meine Schuld. Das ist der Weg, um ein Haus Gottes zu werden. Ein Tempel für Gott. Wenn du das betest, dann gelten folgende Hausordnungen für dich. Gott wird immer da sein. Seine Nähe mit seiner Kraft, die deinen Mangel ausfüllt. Und du wirst wissen, wo du hingehörst, dass du zu Gott gehörst. Egal, was andere dir sagen, egal, was andere dir antun, du gehörst dann zu Gott. Das sind die Hausregeln, die bei Gott gelten. Also lasst uns die Türen öffnen. Öffne du die Türen für unseren großen, unbeschreiblichen Gott. Ich weiß, dass viele von uns diese Entscheidung schon getroffen haben. Wenn es euch nur ansatzweise so geht wie mir, dann tut das gut, das nochmal neu zu tun. Lass uns beten. Jesus, wenn ich mich so anschaue mit meinem Leben, dann muss ich kapitulieren, weil ich dann all das sehe, was zwischen mir und dir steht und es unmöglich macht, dass du irgendwie bei mir, in meinem Leben eine wichtige Rolle spielen kannst. Nur durch Jesus ist das möglich, durch die Vergebung, die er anbietet. Und ich bitte dich darum, dass du mir vergibst. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Ich möchte, dass du der uneingeschränkte Herr in meinem Leben bist. Ich möchte gerne, dass mein Leben ein Tempel für dich ist. Ich lade dich dazu ein. Du sollst der Herr meines Lebens sein. Amen. Wir singen jetzt ein Lied vor dir. Ihr könnt schon hochkommen. Vor dir kommt meine Seele zur Ruhe, oder? So ähnlich? Herz zur Ruhe. Nutzt diese Zeit, um das euch zu vergegenwärtigen, dass dieser große, allmächtige Gott gerne zu euch kommen möchte. Und was es heißt, ihm zu begegnen. Steht auf, bleibt sitzen, wie ihr das gerne möchtet. Aber wenn ihr spürt, dass Gott an euch arbeitet, an der Tür steht, dann schlagt sie nicht zu.